Da ist er wieder, der Jingle.
Bam, 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 bam.
Nein, man hört ihn ja wirklich. Du musst nicht singen.
Aber davor haben wir immer die Snippets.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
Ja, die stimmt, coolen Aussagen von der ganzen Folge. Das, magst du das eigentlich?
Nicht
findest
rein.
Du das gut?
Ja, ich finde das ganz cool.
Oder?
Beim ersten Mal habe ich mir gedacht, warum startet das direkt? Wo ist das ganze Zeug?
Wo ist der Jingle hin? Man muss ja sagen, wir haben uns ja unterschiedliche Aufgaben aufgeteilt und ich lebe mich aus im Schneiden des Podcasts. Das ist so mein Spleen. Also sagt uns auch, ob euch das gefällt mit kurzen Snippets am Anfang.
Oder
und dann
ob ich übernehmen soll.
Du würdest einen Remix draus machen, so alles ineinander gemixt. Nur noch die lustigen Sachen. So 5 Minuten Podcast.
Ein Puzzle-Podcast.
Genau, du machst so die.
Mix and match.
Das wäre aber cool. Wir müssen den Leuten noch erzählen, dass du noch eine andere Geschichte mal hattest, dass du Kindergeburtstage organisiert und geplant hast. Schau. Das ist ja geil. Das wissen die Leute noch nicht. Erzähl mal davon.
Oh Gott, das trifft mich jetzt so total. Es ist, was für spät es ist.
Du musst jetzt die nächste Idee pitchen.
Kommen zu 2 Minuten, was auch immer.
2 Millionen, die Höhle der Löwen.
Oh, das wäre schön, ja. Ich fand das echt cool, aber ich habe mich da nicht mehr weiter drum gekümmert, um diese Geschichte, weil es mir ja sehr viel Spaß gemacht hat, eigentlich Kindergeburtstage zu planen im Sinne von Schnitzeljagden,
das war Reloaded.
Und habe das ja dann für all unsere betrunkenen Geburtstagsfreunde, also für die Geburtstagsfeiern gemacht. Und das war echt cool, wie kreativ dann wieder alle wurden. Und ich finde das einfach witzig als Gruppe gemeinsam. Aber man muss auch sagen, ich habe es ja nicht allein gemacht, ich habe das mit 2 Freundinnen gemacht. Und so wie es meistens ist, man hat ja auch einen Job daneben, das heißt, es muss halt jemand sein, der sich da wirklich reinkniet und dafür hatten wir alle nicht die Zeit. Aber ich bin sicher, dass wenn die Zeit wäre, Zeit da gewesen wäre, hätte das super funktioniert.
Es hat ja auch super funktioniert, einen gewissen Zeitraum und dann war einfach ein Fokus ein anderer. Aber wir waren auf vielen Dingen dabei, manchmal war ich Gast und bei einem Kindergeburtstag habe ich ja auch eine Station übernommen, das war sehr lustig.
Das war echt lustig, ja, das fand ich auch sehr, sehr cool.
Ich habe letztens jetzt wieder die eine Mutter von einem der Kinder getroffen, das war super lustig.
Ja.
Wir so, woher kennen wir uns? Die ganze Zeit überlegt, so alle Karriere-Steps durchgeackert und dann so, könnte es sein, dass du damals da mitgeholfen hast? Ich dann so, ja, genau.
Ja, das habe ich.
Also saulustig. Da sieht man wieder, unsere Karrierepfade sind sehr bunt und wir haben uns eben nie gescheut, auch unternehmerisch tätig zu werden mit unterschiedlichen Ideen.
Das haben wir ja auch schon auf unserer Liste, eine eigene Folge zu machen.
Voll. Die Leute interessieren sich echt am meisten für unsere Backgrounds. Das finde ich total nett.
Ja, pfeif auf das Leben. Hör mit uns.
Ja, genau. Pfeif auf all die Workshops und Ideen, um anderen zu helfen. Sie wollen einfach wissen, was wir so. So Fuck-Up-Nights, kennst du das? Wo du erzählst, und das finde ich eigentlich ganz cool, an amerikanischen Unis, ich habe ja auch in einer studiert, haben sie so Fuck-Up-Nights, wo sie erzählen, welche Unternehmen sie schon gegründet hatten und woran sie gescheitert sind und was so die Ideen waren, was so die Learnings sind, wie sie das jetzt auch in eine neue Gründung hineingegeben haben. Also wir machen mal eine Fuck-Up-Night, unsere Ideen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe immer sehr abgesichert Ideen in die Welt gesetzt und habe auch immer gewusst, wie der Exit-Plan ist. Und den habe ich 2-mal gezogen.
Ja.
Was eigentlich auch ganz, ganz vernünftig war zu den Zeitpunkten. Einmal aus Befangenheit, weil ich dann in eine Jobbranche gewechselt bin, die das einfach so nicht zugelassen hat. Und das andere Mal einfach, weil ich mir gedacht habe, das geht sich alles nebenbei nicht aus. Da muss ich jetzt weitergeben und habe es dann einem Partner weitergegeben. Aber ich glaube, darauf gehen wir echt nochmal näher ein, weil ich es echt interessant fände, auch von dir zu hören.
Auf jeden Fall. Und wo, ich meine, ja, übers Papier habe ich es nie hinausgeschafft. Also auch das.
Wie meinst du?
Ganz witzig. Naja, es wurde nie irgendwie was umgesetzt. Ich hatte immer viele Ideen.
Ja, aber du hast gegründet, du hast ein aktives Unternehmen.
Ja, aber wie gesagt, das hat mir in der Vergangenheit immer der richtige Zug oder sagt man der richtige Zug zum Tor? Nein, das ist kein Deutsch.
Das Zug zum Tor.
Die Züge zum Tor.
Der Zug zum Tor gefehlt.
Und jetzt eben, wir beide haben uns gefunden, aber du bist ja auch die dynamisch strukturiertere von uns. Und auch
ich habe gestern gelesen, es braucht immer einen mit den überdimensionalen Ideen und einer, der das strukturiert auf den Boden bringen kann. Ja. Ich finde, das sind wir das super Match.
Ja, voll. Und auch mit Ateo habe ich eben in der Laura eine Partnerin gefunden, die eben genau das, die PS auf die Straße bringen kann. Und das ist voll wichtig, gut, dass man einfach weiß, wo die Stärken liegen. Aber auch das werden wir noch einmal
total
extra besprechen.
Und du bringst die PS auch voll auf den Boden. Also das möchte ich jetzt nicht hier so
es
stehen lassen.
Es muss das richtige Umfeld sein. Ja. Und,
du brauchst einen
Kontext.
Rahmen und ich schaffe den Rahmen.
Ja. Das ist deswegen werde ich in die Führungskraft sein.
Fix.
Das ist immer das, was ich meinen Führungskräften dann erzähle. Ja, man muss auch den Rahmen schaffen können und nicht immer nur den Regeln folgen.
Echt? Interessant. Mhm. Schau, wir sind schon voll im Thema drinnen. Ich finde aber, du wärst eine gute Führungskraft.
Ich finde auch.
Nein, weil du sehr selbstreflektiert bist, extrem motivieren kannst und auch gut delegieren kannst. Also du kannst die Dinge gut in so in so Blöcke teilen. Du weißt genau, was die wichtigsten Prioritäten bis zum Beispiel zum nächsten Podcast sind, zur nächsten Idee. Also
witzig,
ich
das
find,
hätte ich gar nicht so gesehen, aber interessant.
Aber du brauchst das dem Partner, also du brauchst das Reden dazu, aber das kannst du auch mit dem Team machen. Ich finde, das ist ja auch sehr sympathisch, wenn man sein Team einbezieht, in welche Richtung man das aufteilt. Also du brauchst einfach einen Spiegel.
Ja, das stimmt.
Und ich hole mir jetzt die nächste Praline.
Ja, mach das. Ich tease mal an, worum es hier eigentlich geht heute.
Genau.
Während wir uns verlieren. Wir haben schon mal eine sehr gute Freundin von uns beiden erwähnt, die bei beiden unseren Hochzeiten Trauzeugin war. Und die hat uns diese Woche auf ein Thema gestoßen, das wirklich extrem wichtig ist, das wir auch oft besprochen haben, abseits des Podcasts. Und für viele Eltern oder wahrscheinlich wie immer Mütter sehr, sehr wichtig ist, nämlich das Thema Teilzeit versus Verantwortung. Es gab auch einen Artikel in einer Tageszeitung dazu, in der Presse, glaube ich, war es.
Genau. Wir können den Artikel auch verlinken, weil der ist wirklich sehr gut recherchiert gewesen und wir
und soziologisch jetzt aufgearbeitet.
Also genau,
nicht
mit einer
so
Soziologin.
Faktisch, was ich ja immer fad finde, sondern soziologisch-psychologisch, wo ich ja eigentlich herkomme. Und beim Lesen habe ich mir schon gedacht, weil ich arbeite ja Teilzeit, also wirklich die 20 Stunden. Du bist ja, glaube ich, 30 Stunden,
genau,
oder?
Ich bin 32 Stunden jetzt
schon.
Ja,
das ist für mich ein Thema, wo ich von Anfang an gesagt habe, nein, das schaffe ich nicht. Aber
ja, ich habe einfach mal abgewartet. Ja, das können wir jetzt einfach mal
aber
so ein
bisschen
hinterfragen.
Aber du bist mit 25 bist du zurückgegangen, oder?
Ich bin ursprünglich, habe ich gesagt, ich werde 25 Stunden machen. Ja. Und dann hat einfach alles so gut geklappt mit Kindergarten etc. Wir sind ja beide ein Jahr in Karenz gegangen. Ja. Und ich habe mir dann so vorgenommen.
Also
ich
du
auch,
und ich, nicht dein Mann und
ich. Ja, genau. Wir zwei Partner. Also vielleicht nochmal anzufangen, unsere Kinder sind ja auch unterschiedlich von den Monaten her geboren. Also meiner ist ein Oktoberbaby und es hat halt diesen Zyklus irgendwie so angenehm gemacht. Ich bin wirklich nach einem Jahr relativ easy in den Kindergarten gekommen, was ja bei unterjährig…
Also er ist im September dann in den Kindergarten.
Er hat im Oktober gestartet.
Im Oktober,
also wirklich mit seinem ersten Geburtstag. Zwei Wochen vor seinem ersten Geburtstag hatten wir die ersten Termine. Am Geburtstag selber haben sie ihm schon einen Kuchen gebacken und ihn quasi so willkommen geheißen. Das war ultra süß. Dann war eine schwierige Eingewöhnungszeit. Wir werden vielleicht noch einmal explizit über die Kindergarteneingewöhnungsthematik sprechen, weil da leider Gottes unsere Tantensituation gewechselt hat. Also die Pädagoginnen haben sich dann die Gruppe angefangen zu teilen. Mhm. Unsere Direktorin ist krank geworden. Das heißt, es hat die Gruppe ein bisschen instabil gemacht. Also das ein ganze Eingewöhnungsthema war ein sehr unruhiges, aber darüber reden wir vielleicht noch mal.
Und trotzdem hast du mit 25 Stunden gestartet?
Ja, aber noch nicht ganz ab Oktober, sondern im Jänner dann mit 32 Stunden. Also ich habe so langsam aufgebaut von Oktober bis…
Oktober hast du dann mit 10 Stunden begonnen oder?
Nein, ich habe eigentlich mit 25 Stunden begonnen, aber hatte dann noch meine Mutter und eine Nanny zur Hilfe.
Okay.
Und habe dann den Kindergarten weiter aufgestockt und dann war ich stabil auch im Büro, weil ich habe es halt mit Homeoffice so zusammengeschustert am Anfang. Das war auch wirklich eine der stressigsten Phasen in der ganzen Zeit. Aber meine Mutter und eine Nanny waren eine sehr stabile Lösung eigentlich für das Ganze. Und auch ein sehr flexibles Team auf der Gegenseite. Also das ist halt schon auch sehr, sehr wichtig, dass man weiß, dass die Arbeit gemacht wird, aber nicht unbedingt fordert, dass es jetzt explizit in dieser Stunde bis zu dem Stichtag erledigt sein muss. aus. Also ich wusste auch sehr gut um die aktuellen Projekte Bescheid, weil ich über die Karenzphase auch in der Karenz eben Kontakt, die Geringfügigkeit also, genutzt habe und da wirklich 5 Stunden in der Woche aktiv teilgenommen habe, auch sehr viel im Büro war, was auch angenehm war, um viele Prozesse mitzubekommen. Aber dann wusste ich eigentlich, was bis wann erledigt gehört und
habe
das auch sehr angenehm gehabt. Und meine Karenzvertretung hat auch bis Februar verlängert. Was sehr angenehm war und wir konnten ihn dann auch im Unternehmen halten, was mich total gefreut hat.
Ja, das hast du ja erzählt,
Und dementsprechend war dieser Übergang sehr fließend. Also das war jetzt nicht so, man ist plötzlich ins kalte Wasser geworfen und alles muss jetzt wieder über meinen Schreibtisch gehen.
Na gut, und ich meine, du bist ja deinem Job auch, also du magst deinen Job,
Ich liebe meinen Job und ich bin auch tatsächlich ein Workaholic, also ich muss wirklich sagen,
das wollte
sagen,
ich gerade sagen, also das glaube ich,
Workaholic ist so negativ behaftet, ich möchte auch jetzt nicht vergleichen.
Du arbeitest doch gern.
Ja, ich möchte es aber jetzt nicht mit einer Krankheit vergleichen, weil es gibt das ungesunde, dauernd zur Verfügbarkeit gezwungene Arbeiten. Und bei mir ist es wirklich, ich habe, wie sagt man das, ich habe eine, I take a pride in what I do. Also alles, was ich abgebe, was ich beende, was ich abschließe, was ich ins Team schicke, hat irgendwie für mich eine Abgeschlossenheit. Und das erwarte ich mir irgendwie auch von anderen. Da bin ich mir manchmal selber im Weg. Das ist kein Perfektionismus, sondern das muss Hand und Fuß haben irgendwie für mich. Und das wissen auch alle, dass das, wenn ich es mache, dass es auch so und so beendet wird. Und ich glaube, mit dem Vertrauen hat auch irgendwie diese Eingewöhnungsphase und diese flexible Phase gut funktioniert. Es ist halt viel Telefonieren, viel Videokonferenzen.
Ja, ich meine, man muss auch sagen, wir haben Jobs, wo das geht. Also es gibt Jobs, wo das halt nicht geht.
Null möglich.
Also da bist du da und die Sachen müssen halt sofort gemacht werden und umgesetzt werden. Ich habe ja auch Projektgeschäft, also ich kann mir das gut einteilen. Ich meine, natürlich im Headhunting-Bereich arbeitet man viel, vielleicht außerhalb der normalen Arbeitszeiten, aber auch das ist eine Sache, wie du dir die Termine legst und die Leute hinbiegst, um das jetzt ein bisschen negativ auszudrücken. Aber okay.
Ja, und einfach 32 offene, Stunden, offene Kommunikation. Ja, und dann ab Jänner war es die 32 Stunden, davor waren es 25 Stunden und dann eben sehr schnell aufgestockt. Weil ich dann gesehen habe, es funktioniert super, er ist wirklich gut im Kindergarten.
Und du wieder
angekommen.
Mehr arbeiten wolltest.
Genau.
Okay, aber das ist halt bei mir das Thema, ich will gar nicht mehr arbeiten. Ich finde die 20 Stunden angenehm, das stresst mich schon.
Es war aber auch viel. Also wenn ich mir denke, du hast die 20 Stunden ja einfach über die Woche verteilt, glaube ich, über die ganze Woche.
Ja, vier Tage Woche.
Genau.
Und ich schätze den Freitag, den ich für mich habe. Und egoistisch bin ich dann halt auch.
Und für Theo, also du hast ja doch auch viel.
Ja, das muss man schon sagen. Ja,
deinem Unternehmen
zu tun. Es ist ein anderes Unternehmen, das ich betreue. Und mein Unternehmen, mein anderes Baby, das mir irrsinnig am Herzen liegt und für das ich auch Zeit brauche.
Eben.
Wenn das was werden soll. Aber was ich in diesem Artikel so spannend fand, ist, dass halt steht, Mütter haben das Gefühl, Teilzeit gehen zu müssen, um sich dann genügend Zeit für die Kinder zu nehmen. Und dass um 14 Uhr die Teilzeit arbeitenden Mütter halt gehen vom Schreibtisch und ihre Kinder holen. Und das war bei mir auch so, dass ich mir gedacht habe, okay, spätestens, ich weiß nicht, woher das kommt, aber so spätestens um 15 Uhr, manchmal, gut, es wird 15:30 meistens, aber das ist für mich dann alles, was so in Richtung 16 Uhr geht, schon unangenehm, dass er so lange dort bleiben muss.
Das verstehe ich.
Und das ist, finde ich, total spannend, dass das so automatisch bei mir drinnen ist, weil, keine Ahnung, woher das kommt.
Ist es, glaubst du, eher ein kulturelles Thema oder eher ein Thema des Vermissens? Also hast du das Gefühl, du musst jetzt hin, weil du brauchst jetzt die Zeit mit ihm oder du glaubst, dass er sie mit dir braucht? Oder ist es eher so ein Druck, den du von der Gesellschaft bekommst?
Ich glaube, weder noch. Es ist so ein Pflichtbewusstseinsthema. Das ist natürlich furchtbar zu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass mein Kind eine Aufgabe ist, dass ich nicht gerne Zeit mit ihm verbringe, weil das ist schon oft so, wenn ich dann von der Arbeit in Richtung Kindergarten fahre und mir denke, okay, ich muss jetzt die nächsten 5 Stunden irgendwie füllen oder 4 Stunden, wo ich für etwas zuständig bin, das ist nicht den Abschluss einer Aufgabe, aber ich muss, da hat meine Bücher umgeworfen.
Stimmt,
ich hasse das, wenn meine Bücher so sind, sorry, oh Gott, das macht mich unrund.
Wir müssen kurz unterbrechen und die Wally muss die Bibliothek aufräumen.
Nein, auf jeden Fall, aber es ist so, dass ich mir denke, okay.
Mit er ist nicht der Ehemann gemeint.
Nein, der liest nicht. Es liest hier aber niemand. Ich glaube, ich habe ein Buch aus meiner Bibliothek gelesen.
Die Bücher sind optischer Natur.
Ja, genau. Ja. Dahinter leben ein paar Tiere. Nein, aber es ist, ja, weißt du, wenn du da so eine Fake-Wand hast, das könnte ein Geheimgang sein vielleicht.
Oh Gott, it escalated quickly.
Ja, es eskaliert schon wieder.
Okay, nein, also aber die Bücher wurden umgeworfen, denke, werden das, ja, das beheben.
Macht, das habe ich gar nicht gesehen, ich hasse das wirklich, es macht mir, nein.
Großartig. Ich habe gelernt, über Dinge hinwegzusehen, die ich jetzt nicht beeinflussen möchte, weil ich Wichtigeres zu tun habe. Das ist ein urgutes Learning, so gewinnt man echt viel Zeit, vor allem wenn man im Homeoffice ist. Oder überhaupt zu Hause noch was erledigt bekommen haben, weil das nicht mit Aufräumen zu tun hat. Wirklich einfach darüber hinwegzusehen. Ich schaffe mir dann so eine Insel.
Chaos-Ecke.
Nein, ich schaffe mir dann eine Nicht-Chaos-Insel und in der habe ich meine Ordnung.
Ah, ja.
Ich brauche aber auch nicht viel Ordnung, das ist ganz lustig. Ich habe es gern sauber in Küche, Badezimmer und
ich mag's schon allen Räumen ich mag's eigentlich. Schon ordentlich.
Aber ich bin jetzt mit ein bisschen Unordnung, also kein Spielzeug liegt herum und sowas.
I live with it now. Naja, aber zurück zur Verpflichtung, dass ich Mutter bin. Nein, aber du weißt, was ich meine. Es ist irgendwie so, es ist kein Gefühl der Fairness, dass ich aufteile. Aber weißt du, so könnte man es vergleichen, dass ich mir denke, okay, Hälfte des Tages
da ist dein Gerechtigkeitssinn wieder.
Voll, ja. Yeah. Und andere Hälfte dann...
He gets his share with his mom.
Voll, ja. Und ja, also ich glaube, es ist eher das. Es hat mir niemand gesagt. Ich finde es einfach, ich fand es beim Lesen so witzig, dass ich da voll drinnen bin. Ja. Mhm. Und ich mir denke, ich meine, natürlich, wenn es mal projektmäßig sein muss, ja, oder es einen Nachmittag bei seinen Großeltern. Aber den Nachmittag will ich für mich haben.
Aber ich glaube, dieses Zerrissenheitsgefühl, das kennt jede Mutter, die ein Kind im Kindergarten hat. Und lustigerweise habe ich letztens mit meinem Mann über die Schulzeit gesprochen. Mhm. Also ich bekomme bei meiner Schwester manchmal mit, diese ersten und letzten Schulwochen, das geht unter keine Kuhhaut. Also wer hat das erfunden?
Das ist ganz arg um 10 aus, ja?
Ja, genau. 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 12.30 Uhr, dann manchmal 13 Uhr, dann haben sie irgendeine Aktivität und bitte doch wieder um 10.30 Uhr abholen. Also so, OMG, also das macht mir jetzt schon Sorge, dass ich das nicht richtig in den Kalender eintrage.
Also das finde ich nicht so stressig wie generell das Thema, dass einfach die Schule mitten zu Mittag aus ist. Um 13.40 Uhr war es ja damals.
Gut, man muss schon sagen, die Hortsituationen haben sich schon ausgeweitet und ich glaube, dass man ältere Schulkinder oder eben halt Volksschulalterkinder dann schon mit dem Hort konfrontieren kann. Bei mir ist es eher so.
Ja, aber ich war nie im Hort und deswegen finde ich es irgendwie so unangenehm.
Fandest du Hortkinder auch immer uncool?
Ja, ich fand es halt dann immer der Hort. Also, das war
Hort waren die ungeliebten Kinder.
Nein, die im Hort waren. Sorry, aber ja, that's true. Nein, aber es war dann auch immer so in einem Teil der Schule, den man nicht kannte und was machen die dort und Dings.
Großartig, und das ist in allen Schulen
geil,
gleich.
Geil, ich kann nach Hause.
Ja.
Ciao, Wiedersehen.
Ja, ich verstehe es.
Und das war irgendwie, aber gut, wir waren sehr eigenständige Kinder grundsätzlich, haben halt dann ferngeschaut auch nicht besser.
Ureigenständig. Ich glaube, jedes Teenager-Kind in unserem Alter, also die Millennials kennen alle Serien auswendig, weil ich glaube, sie hatten einfach sonst nicht viel.
Darüber habe ich auch eine Serie gesehen unlängst, was das Fernsehen mit Britney Spears geschafft hat, dass einfach Millennials Fernsehmenschen sind.
Ja, voll. Also MTV ist so ein Phänomen, wird es nie wieder geben.
Ich muss immer zu anderen Leuten Fernsehen gehen.
Oh, süß. MTV. Oh, großartig.
Ja.
Nein, aber wieder zurück zu Kindergarten und zu Teilzeitfall. Aber gut, wir erzählen eigentlich jetzt schon davon, dass unsere Eltern das Thema ja auch schon hatten.
Mhm.
Also alle Eltern waren berufstätig. Meine Mutter war dann alleine und alleinerziehend berufstätig.
Also das ist ja überhaupt ganz arg.
Mhm. Jetzt kurz eine Denkpause, Stille für alle Alleinerziehenden. Nein, unvorstellbar. Also jetzt, wo ich selber Mutter bin, keine Ahnung, wie man das hinkriegt.
Keine Ahnung, wie geht das?
Ja,
was
obwohl,
machst du denn?
Du bist ja auch Wochen am Stück allein manchmal. Gut, du hast deine Schwiegereltern sehr nah, du hast deine Eltern in derselben Stadt.
Mhm.
Aber gut, das entschuldigt es ja nicht. Die Sache ist ja trotzdem, dass die Mutter es eben selber koordinieren muss, wie sie es managt, um arbeiten gehen zu können. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Freizeit managen und dann im Nagelstudio sitzen. Auch das wäre absolut okay. Kurzer Disclaimer.
Ich wollte gerade sagen, es wäre urgeil.
Ja, das war ich schon ewig nicht mehr, fällt mir gerade ein.
Ich auch nicht. Ich lasse gerade meine Nägel wachsen, um sie dann schön machen zu lassen von dem anderen.
Super.
Aber das ist, mach ich schon aus.
Na, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin total total unfähig, das selber zu machen. Und ja, dementsprechend muss ich mir das einfach öfter mal gönnen, weil es sonst einfach wirklich bescheuert ausschaut.
Naja gut, das machen wir dann nachher.
Gegenseitig. Wir nehmen jetzt auf und dann machen wir uns die Nägel schön. Gut, anderes Thema. Also die Teilzeitfalle. Ich glaube nämlich wirklich, es ist eine Falle und es ist irgendwie so ein Trugschluss, ja. Ich finde es toll, dass es die Möglichkeiten gibt. Aber ich habe mit meinem Mann auch schon besprochen, warum ist es eigentlich immer dann die Frau, die in die Teilzeitsituation geht? Warum ist es bei Frauenberufen, also bei weiblicheren Berufen und bei Berufen, die Frauen einnehmen, immer möglich? Und bei Männern so, das geht doch nicht und das kann man doch nicht. Und wieso ist das irgendwie noch immer so ein Thema, dass das nicht einfach, hey, ich gehe jetzt 30 Stunden arbeiten? Weil es ist doch, also 38,5 Stunden und 32 Stunden, das wird dieses Geschäft nicht maßgeblich beeinflussen, also bei quasi Jobs, die im Verkauf zu tun haben oder bei Bürojobs. Ich glaube, dass ich 40-Stunden-Job leiste in weniger Zeit, sage ich auch ganz offen.
Ja, total.
Weil ich einfach halt mehr Energie in effektives Deep Work setze und halt einfach nicht so viele Termine ausmache. Mir ist es aber trotzdem auch wichtig, im Unternehmen und außerhalb zu netzwerken. Also diese gewissen Termine und Touch-Ups, das ist total wichtig, gerade für meine Branche.
Schon eingeschränkt, also was den Abend betrifft.
Ja. Das stimmt.
Und ja, ich finde es spannend, dass du das
sagst. Ich glaube, es ist wirklich eine Einteilungssache und ich bin ja auch nicht in der direkten Führung, also nicht ganz eigenständig in meiner Zeitplanung. Kein Mensch in Unternehmungen ist ganz eigenständig, also der Kalender wird halt einfach vollgepumpt von jeglicher Seite und da muss man halt einfach auch sagen, das mache ich, das ist wichtig, das hat Priorität, aber auch in Abstimmung mit meinen Vorgesetzten natürlich. Also das ist schon auch wichtig, das Priority-Setting.
Weiß nicht, das so einfach ist zu sagen, also es gibt sicher, ohne jetzt alle Männer dieses Planeten zu kennen, die sagen, nein, das geht nicht, aber mein Mann zum Beispiel sagt, er würde Teilzeit arbeiten. Aber das ist halt auch bei uns zumindest ein Gehaltsthema, ein finanzielles Thema. Wobei es absurd ist, wenn er weniger arbeiten würde, würde er immer noch mehr verdienen als ich Vollzeit.
Das ist auch interessant.
Also es wäre schon möglich, gut, er ist in einer Branche tätig, wo die Gehälter extrem gut sind.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich arbeiten müsste, so jetzt, dass es sich ausgeht, aber ich denke, ich tue halt meinen Teil dazu.
Ja, verstehe ich.
Aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt so ein Einstellungsthema. Wir haben ja schon darüber geredet, dass Väter jetzt immer mehr Verantwortung übernehmen. Ich kann es nur von meiner Warte sagen, als das Thema aufkam, ich gehe zurück zur Arbeit, habe ich mich alleine damit beschäftigt. Ich hätte auch einfach sagen können, hey du, ich würde gerne 30 Stunden arbeiten, wie machen wir es, dass das möglich ist, weil ich möchte es einfach. Aber ich habe die Verantwortung zu 100% auf mich alleine genommen, weil ich mir gedacht habe, ich muss schauen, wie ich in den Job zurückkomme, was ja totaler Blödsinn ist. Ja.
Jetzt gibt es ja auch uns dafür.
Genau. Im Streit ist es dann immer unser Kind. Aber dann, wenn es um das Zeitmanagement geht, ist es dann immer so meine 100%ige Verantwortung. Und weil du gesagt hast, Teilzeitfalle, ich habe das nie so gesehen. Ich schätze es extrem, Teilzeit zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, ich habe endlich mehr Zeit für mich, was ich nie hatte. Aber meine Mutter liegt mir in den Ohren seit über einem Jahr, ich soll wieder Vollzeit gehen, einfach weil es für die Pension später so wichtig ist. Weil natürlich die Höhe der Pension ja massiv eingeschränkt wird. Und was ich auch nicht wusste, dass es seit 2005 schon das, Pensionssplitting gibt.
Genau, das freiwillige Pensionssplitting.
Das wusste ich nicht 2005. Ich meine, ich habe 2006 maturiert.
Aber ich finde, dass es ein bisschen ein Aufklärungsthema ist. Also ich glaube, man muss mehr informieren, dass es das gibt, die Möglichkeit. Ich finde, man sollte in allen Organisationen, die zum Beispiel Schwangere beraten oder Beratungsstelle für Familien sind, sollte man das immer wieder pulvern, dass es wichtig ist, dass man das teilen kann. Voll. Auch den Familienbonus, den bekommt ja ein Partner. Und es macht ja auch steuerlich Sinn, sich zu überlegen, welcher Partner das bekommt. Also rechnet euch das wirklich durch. Weil es macht schon Sinn, dass es der Partner bekommt, der zum Beispiel auch gerade während der Karenz mehr verdient, aber dass man es dann halt auch als Partnerschaft gut durchdividiert, dass man halt beide im besten Sinn das Kind etwas davon hat.
Ich meine, ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Pensionssplitting auseinandergesetzt, auch weil ich am Wochenende eine Bekannte wieder getroffen habe, die das eben kennt und die das lehrt in ihren Kursen.
Boah, können wir die einladen bitte? Ich fand das voll spannend.
Die weiß wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Man hat selber zwei Kinder und kennt sich mit Arbeitsrechtsthemen und so sehr gut aus. Aber was ich gelesen habe, es ist nämlich eigentlich sehr flexibel. Du musst nicht einmal im selben Haushalt wohnen, du musst nicht verheiratet sein. Mhm. Es muss keine, also es kann auch eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft sein. Mhm. Also das ist eigentlich eh voll gut, was es da für Möglichkeiten gibt. Und du kannst es rückwirkend bis zum 10. Geburtstag bei mehr Kindern einreichen. Mhm. Und du kannst auch den Betrag jährlich anpassen. Und es geht bis zum, wenn du mehr Kinder hast als eins, bis zum 14. Lebensjahr.
Spannend.
Alle also Sachen,
haben
die
wir das hiermit
wusste.
Auch weitergegeben. Ja. Sollte man sich wirklich partnerschaftlich überlegen.
Voll. Ich meine, ich habe für mich irgendwie kommt das, ich habe mir das jetzt angeschaut, weil es in dem Artikel, den ich gelesen habe, auch darum geht, gibt es Nachteile. Mhm. Natürlich hat der, der die Hälfte seiner Pension abgibt, den Nachteil, aber sicher. Nachteil ist es ein Nachteil, ist es kein Nachteil. Und das wäre zumindest die Anerkennung, die man für die Betreuung der Kinder bekommt, weil du kriegst ja nichts dafür. Ja. Das ist dann schon eine faire Sache. Ich meine, ich bin halt, weißt du, wie es ist.
Gut, man muss schon sagen, dass manche Partner vielleicht auch schon Vorsorge tragen, dass sie der Frau ein, ich weiß es nicht, wie nennt man das, Ausgleichszahlung für ein Monatsgeld, einen Unterhalt oder was auch immer, auch wenn du zusammen wohnst, zahlt. Wie nennt man das? Ich versuche ein gutes Wort dafür zu finden.
Taschengeld.
Ja, klingt nur ein bisschen unsexy.
Willkommen im Mittelalter.
Ja, also es gibt einfach Partner, die den anderen Partner natürlich mitfinanzieren in dieser Phase.
Ausbezahlen.
Aber insgesamt gibt es natürlich auch partnerschaftliche Möglichkeiten, sich das zu überlegen. Es gibt auch Versicherungsmöglichkeiten, dass du sagst, du richtest zum Beispiel für deine Frau auch nochmal eine Lebensversicherung oder für eine Zusatzversicherung oder ein Konto oder ein Wertpapierdepot oder was auch immer ein. Also ich finde, da gibt es ja einige Möglichkeiten, wie man sich absichern kann auch für...
Ich wollte gerade sagen, man muss sich halt finanziell das echt überlegen, aber das interessiert mich halt alles nicht.
Ja, und man will vielleicht auch jetzt nicht an dieses Worst-Case-Szenario denken, aber ich sage euch ehrlich, ich habe meinen Vater verloren, der mit 45 aus dem Leben geschieden ist.
Du hast eh voll recht.
Ich habe plötzlich irgendwie auch mit ganz anderen Situationen zu tun gehabt und ich habe mit 18 eine Halbwaisenpension bekommen, die ich dann vielleicht einfach auch angefangen habe, ein bisschen auch für mich arbeiten zu lassen. Und so ist das irgendwie alles ins Laufen gekommen. Ich habe dann auch alles wieder verprasst in Amerika und gelebt wie eine Königin. Es war jetzt nicht so viel, also es klingt jetzt übermäßig, aber es war mit 18 viel. Und habe da einfach ein gutes Studium gemacht. Ich habe gut gelebt. Ich habe daneben als Au-pair gearbeitet. Also ich bin nie auf der faulen Haut gelegen. Aber es war auch toll, das zu haben und recht früh auch mit Geld umgehen oder eben auch lernen, nicht zu lernen. Aber ich würde echt, ich habe vor ein paar Tagen ja ein Posting dazu gemacht, wo ich eben geschrieben habe, was ich mit 18 gerne gewusst hätte. Ich habe das gesehen.
Ja,
habe
ich, ja.
Und da ist Investieren auch wirklich eine Sache, mit der ich mich gerne schon früher auseinandergesetzt. Aber ich glaube, ich war recht früh dran, aber ich habe auch dann vieles wieder aufgelöst und auch ausgegeben, muss man ehrlich sagen. Wahrscheinlich hätte ich das mit einer anderen Konzentration, einem anderen Bewusstsein, auch einer anderen finanziellen Lage, also weltwirtschaftlich, anders gesehen.
Ja, Teilzeit ist halt, da bin ich schon bei dir, Teilzeitfalle, dass es halt natürlich bei Frauen zur Altersarmut führt. Bin ich erste Kandidatin, mache ich einen neuen Podcast drüber.
Wir machen dann wieder in der Pension die Fortsetzung. Wie geht's uns jetzt?
Ich melde mich
wir
live.
Wir sind hier.
Und aus Features Keller.
Nein, lass uns darüber keine Scherze machen. Wer weiß, wie die Situation sein wird. Und wir hoffen, dass wir darauf erstens gut vorgebaut haben, nämlich dass wir hoffentlich auch dann irgendwann mal wieder in Vollzeit sind und auf die Pension einzahlen, aber vielleicht auch andere Möglichkeiten entwickelt haben, sei es Immobilien, sei es Wertpapierdepots, die uns da vielleicht einfach ein Puffer sind. Also machen wir das doch gemeinsam, ha? Setzen wir uns hin, investieren ein bisschen, machen einen Double-Duty-Fonds.
Ja, okay. Wenn ich dann
machen wir ein schönes Finanzprodukt.
Ja, aber es ist halt das Ding, Teilzeitfalle, mit welchem Geld soll ich wo was investieren, außer 3 Euro im Monat? Ja. Und selbst die habe ich nicht.
Nein, ich verstehe das total.
Es ist deppert. Ja. Und dann denke ich mir, okay,
du, und ich habe in der Karenz so viel ausgegeben, wie, glaube ich, in meinem Leben noch nie. Da habe ich meinen Mann mal wieder gebeten, könntest du vielleicht mal irgendwie mein Konto ausgleichen. Also das war für mich eine ganz neue Situation. Ja. Auch wenn ich vielleicht ein paar Sparsituationen on the side hatte. Aber im aktuellen Leben ist plötzlich eine Reduktion auf ein Drittel meines Gehalts, wenn überhaupt. Mhm. Also das ist schon so, es ist ja nicht ungedeckelt, die Karenz. Man tut immer so, dass das Einjährige das für die Abcasher ist. Nein, überhaupt nicht. Also du bist dann auf einem ähnlichen Niveau wie nach dem Studium, also vom Gehalt her. Aber gut, du leistest halt auch keine Arbeit im Sinne der Marktwirtschaft, sondern du bist zu Hause und
hast da ein.
Absolut. Also, und ich habe sehr viel an der Wertschöpfung beigetragen. Ich habe sehr viel Kapital wieder in den Markt zurückgespült. Also ich glaube, ich habe wirklich so viel ausgegeben wie kaum in einer Lebensphase. Von Babysachen angefangen, über Aktivitäten, über Kaffeehausbesuche, Restaurants etc. Du gibst eigentlich den ganzen Tag Geld aus mit einem Baby. Also so ging es mir zumindest.
Ich glaube, ich hatte immer das Problem, dass ich Geld ausgebe.
Es hat die Phase verdrängt.
Ich hatte nie die Phase, kein Geld auszugeben.
Ja, das verstehe ich.
Nein, aber es ist natürlich dann schwierig. Ja? Womit sollst du was investieren? Wenn du in einer Partnerschaft lebst, gehst du ja nicht davon aus, dass sie irgendwann endet. Wäre ja auch ein bisschen schade, wenn man mit der Einstellung reingeht. Aber natürlich ist es wichtig, vorzusorgen. Mhm. Am Ende des Tages kannst du, so wie du es gesagt hast, auch alleine dastehen.
So, Max, könnten wir vielleicht doch noch einen Ehevertrag machen?
Ich habe ihn angeboten, er wollte ihn nicht.
Ja, verstehe ich. Ja.
Ich hätte es eh gemacht, aber ja, du, es geht ja nicht nur darum, für sich vorzusorgen, sondern auch für seine Kinder vorzusorgen. Absolut. Und das ist ja überhaupt ein Thema, das ich noch weniger angehen möchte. Aber Was passiert denn dann mit nach der Schule, Studium, Kinder bleiben jetzt bis sie 30 sind, wahrscheinlich bis unsere Erwachsenen sind, bis sie 40 sind. Mhm. Aber nein, was ist damit? Ja? Ja. Was baust du auf, um das dann weiterzugeben und womit baust du es auf?
Wie viel ist jetzt tatsächlich noch möglich? Jetzt klinge ich vielleicht pessimistisch, aber diese Zeit, in der wir als Millennial-Kinder unsere Eltern erlebt haben, die sich wirklich Unternehmen aufgebaut haben, die in Immobilien investiert haben, die anders investiert haben. Es ist natürlich jetzt ein anderer Markt, aber es ist trotzdem nicht unmöglich. Also ich glaube schon, dass wenn man sich mit den richtigen Dingen beschäftigt oder sich auf etwas konzentriert und da ein bisschen ein Deep Dive macht, sei es bei Immobilien, sei es bei Wertpapierthemen, ist es schon möglich.
Und es gibt
aber es ist trotzdem
Leute,
so, dass du mal mit einem Kapital anfangen musst und das kannst du halt nicht erwirtschaften, wenn du ewig in Teilzeit bist. Mhm. Also der erste Schritt ist halt schon Sparen. Und wenn Sparen nicht möglich ist, weil du halt dauernd irgendwie ins Minus gerätst, also sei es jetzt eine Frau, die alleinerziehend ist und in Teilzeit arbeitet, weil es halt einfach nicht anders geht, weil sonst würde sie ihr kompletten Gehalt in Kinderbetreuung stecken, dann ist das halt eine Frage. Also ich glaube, es gibt einfach manche Lebenssituationen, in denen das einfach wirklich nicht möglich ist. Aber ich glaube, dass es auch mit wenig Kapital möglich ist, mehr Kapital daraus zu machen. Mhm. Aber die Sprünge, die vielleicht noch bei unseren Eltern möglich waren, sind natürlich schwieriger.
Ja, wobei es gibt ja genug Beispiele, denen das gelungen
trotzdem
ist.
Trotzdem gelingt, ja. Und die drei Versionen, reich zu werden, ist ein Unternehmen zu gründen und durch die Decke zu gehen oder halt in stetigen Erfolgen Geld einzuspielen. Immobilien zu kaufen oder Aktien zu kaufen. Also ich sehe jetzt, oder im Lotto zu gewinnen, aber das ist irgendwie...
Am besten alles.
Ja, diversifizieren.
Ach, Gott.
Ja, du, es geht halt nur mal um der schnöde Mammon, oder? Mammon, woher kommt das eigentlich?
Ich habe keine Ahnung, das habe ich noch nie gehört.
Der schnöde Mammon, ja, das ist die Kohle, das Geld.
Ja, ich bin ja nach wie vor ein Fan vom Tauschhandel.
Wir sollten zurückgehen. Du, es gibt ja auch viele, viele Möglichkeiten. Ich war letztens auf einem Kleiderbazar. Das war total cool.
Genau.
Das war für Kindermode und für Frauenkleidung. Und das ist einfach ein ursüßer Freundeskreis, der sich zusammensetzt und einfach Dinge tauscht. Und ich finde das wirklich lässig, weil ich habe einmal versucht, zwei Paar wirklich geile High Heels zu verkaufen, weil ich mir gedacht habe, schwanger, ich muss die jetzt auf den Markt werfen, ich werde bald arm. Und beide sind nicht weggegangen. Obwohl sie super sind, in einem sehr, sehr coolen, in einer Vintage-Boutique. Und ich weiß nicht, ob es die Zeit war oder weil sie doch noch immer recht hochpreisig sind. Und ich habe mich dann urgefreut, dass ich sie wieder zurückbekommen habe. Ich so, oh, sie sind wieder bei mir. Habe mir dann gleich gedacht, oh Gott, wie viele Füße haben die anprobiert? Also ich bin nicht so gut im Vintage-Schuhe kaufen. Schuhe vor allem. Jacken, alle anderen Sachen geht bei mir total
Schuhe
gut.
Halt was
Schuhe und
Spezielles.
Hüte. Nö, schwierig.
Ja.
Schwierig.
Naja, also vielleicht bin ich in Zukunft am Kleiderbasar, weil kein Geld und zum Tauschen habe ich viel, ja.
Ja, und das, aber es macht auch echt Spaß. Also das ist schon auch ein lustiger Abend unter Frauen gewesen. Und ich habe wirklich süße Babykleidung und sehr coole Sachen. Das ist zum Beispiel das, was ich heute anhabe.
Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ist cool, gell? Das kenne ich noch gar nicht, ja.
Das ist sehr lässig. Ja, also danke an die Gruppe. Ich hoffe, ihr hört alle brav, aber das sind alles schon voll coole Moms, die richtig gut im Leben stehen und alles total unter Kontrolle haben, denen ich mit ganz vielen Fragen in den Ohren liege. Also sehr, sehr cool, wie sie das alles managen und alle super berufstätig sind und eben auch Kinder haben. Aber warum ist das eigentlich cool? Jetzt denke ich mir, jeder soll doch so leben, wie er leben will. Und das posten wir immer, aber es ist auch so, dass es schon auch einen Druck gibt, jetzt mittlerweile alles hinzubekommen. Mhm. Also im Grunde genommen, diese Selbstverständlichkeit, dass Frauen auch die Care-Arbeit haben, ist geblieben. Aber mittlerweile ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass sie in der Karriere voll durchstarten.
Und ja, oder zumindest zurück zur Arbeit gehen.
Genau, auf jeden Fall zurück in die Arbeit gehen und eben auch einen Teil am Unterhalt, am Einkommen haben. Also ich glaube, das ist ja schon nicht unbedingt immer so machbar, gerade in schwierigen Branchen, in denen du es halt nicht so kompatibel hast. Aber lustig, in dem Zeitungsartikel war ja auch, dass in Österreich eine Sondersituation ist. Also vielleicht magst du darüber sprechen, wie du das aufgefasst hast. Die Soziologin hat ja auch gesagt, diese Wahlfreiheit, die wir in Österreich haben, setzt halt viele unter Druck. Und
ich weiß nicht,
lässt sie eigentlich automatisch die falsche Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe. Ich suche mal schnell das Zitat, damit ich es gescheit zitiere.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so wirklich unterschreiben würde. Vielleicht habe ich nicht genug darüber nachgedacht, aber ich finde Wahlmöglichkeiten, ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es so viele Wahlmöglichkeiten gibt, weil ich hatte keine Wahl. Ich musste zurück zur Arbeit, um Geld zu verdienen.
Also das Zitat ist, die Erwartung an Mütter ist in kaum einem anderen europäischen Land so widersprüchlich wie in Österreich. Der hohe Grad an Wahlfreiheit und ihr hoher Wert führen dazu, dass Frauen unweigerlich nur eine falsche Entscheidung treffen können.
Ja, ich finde es interessant, das wäre mal spannend
aus der Presse
zu wissen, woher das stammt, dass das in Österreich so ist, weil wenn man sich vielleicht Deutschland ein bisschen anschaut mit Influencern und so weiter, ist das Thema dasselbe. Und deswegen kann ich das nicht so wirklich nachvollziehen, aber die Erwartungen an Mütter, ich meine, sonst hätten wir diesen Podcast nicht, ja, wenn wir nicht einfach zeigen können oder würden oder wollen würden, dass wir mit den Erwartungen, die es von der Gesellschaft gibt, so umgehen, dass wir einfach das machen, was uns Spaß macht. Und die Erwartungen so versuchen in den Griff zu kriegen, beziehungsweise uns da nichts aufoktroyieren lassen, aber trotzdem Opfer der Gesellschaft sind, indem wir halt die Teilzeitkräfte sind zu Hause. Also man kommt dem eh nicht aus. Vielleicht ist das das, was da gemeint ist, aber ich sehe es einfach anders und auch mit der Wahlmöglichkeit. Wie gesagt, ich hatte keine Wahlmöglichkeit.
Ja, also ich glaube, viele haben noch nicht die Wahlmöglichkeit, weil wir schließen ja von uns als Wienerinnen auf ganz Österreich oder vielleicht sogar die Welt. Also es ist manchmal wirklich einfach ein Kinderbetreuungsthema.
Und wir sind auch wieder in unserer Bubble, muss man auch sagen.
Wir sind voll in unserer
Bubble.
Also ich habe Freundinnen, die in anderen Bundesländern in Österreich leben. Ich habe Freundinnen, die in Deutschland am Land leben. Da ist so Kinderbetreuung bis 12 Uhr. Totaler Usus und danach kannst du halt mit den Kindern
Sommerferien, Pause,
Sommerferien, drei Monatspause, Mittagspause, die zu Hause gemacht wird und dann kannst du die Kinder wieder hinbringen. Also das ist ja
das
nicht
ist
praktikabel,
absurd, ja.
Weil manche Kindergärten haben nicht die Möglichkeit, da Jause oder Küche oder was auch immer zu haben. Das sind auch manchmal ein Räumlichkeitsthema. Also ich glaube, dass man da nicht von unseren Kindergartenstandards auf andere Kindergartenstandards schließen sollte. Und was im Artikel ja auch ganz spannend war, ist, dass sogar im Volksschulalter noch, warte, ich schaue mal kurz nach, 75% aller Mütter in der Teilzeitanstellung sind.
Genau, ja.
Und das finde ich schon enorm viel. Das war mir nicht so bewusst. Weil ich würde dann mir vorstellen, okay, im Schulalter würde ich dann gerne schon Vollzeit wieder sein.
Ja, da weißt
aber
du halt
wie
nicht,
ist es
wie
machbar?
Viele Kinder unter Volksschulalter gibt es. Vielleicht müssen die zu Hause bleiben. Vielleicht haben sie gerade ein Neugeborenes zu Hause und das
stimmt.
Ist halt nicht so easy. Weiß ja nicht, wie viele Kinder die haben. Und das andere Thema ist, du zahlst ja auch für die Ganztagsschule, ein Hort kostet, habe ich jetzt bei uns im Kindergarten erfahren, ich glaube 500 € im Monat, das musst du halt auch mal haben.
Ja, das stimmt. Ja, und dann kommt halt noch das Thema, das du auch angesprochen hast dazu. Also bei dir ist es Pflichtbewusstsein. Bei mir ist es halt auch wirklich, ich will mit meinem Kind Zeit verbringen, weil es mir einfach Freude macht. Also das sind so ganz simple...
Hat Spaß.
Doch, wir haben auch urviel Freude gemeinsam mit unseren Kindern unterwegs. Aber bei mir ist es echt so, dass das für mich jetzt einfach einer der wichtigsten Teile meines Lebens ist. Und warum sollte er dann so ein geringer Anteil meines Tages sein?
Also ich nehme halt mit zur Arbeit.
Das wäre mein Nonplusultra. Also ich hätte gerne irgendwann einmal in meinem Leben die Situation, dass das so ginge. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, es gab in vielen Momenten in der Karenz, wo ich eben die 5 Stunden hatte, dass er halt einfach in der Trage mitgekommen ist. Ich war ja auch unabhängig von meinem Job auf Konferenzen. Es ist halt auch die Frage, Frauen, die sich eben mit einer Rolle identifizieren, das muss nicht immer mit der einen Anstellung zu tun haben, sondern es sind halt mittlerweile auch Konferenzanfragen, die jetzt nicht meinen Kernjob explizit betreffen, die vielleicht auch mit den vorigen Erfahrungen zu tun haben. Oder jetzt sind wir bei den Erfolgsschwestern, das ist jetzt auch irgendwie was mit dem Podcast zu tun hat. Da bin ich ja eigentlich auch unterwegs, da bin ich ja auch in der Kategorie Arbeiten unterwegs, aber es ist halt nicht mein Kernjob.
Ja.
Und da würde ich mir wünschen, dass Kinder erwünschter sind oder sichtbarer werden, weil ich glaube, dass der Kleine das gut mitmachen würde, wenn es halt einen Rahmen gibt, also die Nanny mit dabei ist oder meine Mutter oder eine Freundin.
Ja, wenn es halt ein Programm gibt.
Genau, ich träume von Konferenzen, wo es ein Kinderbetreuungsprogramm gibt. Das fände ich echt cool.
In der Animation,
Aber das ist trotzdem eine Bubble. Also das sind die oberen 10.000, über die wir da sprechen. Es muss schon auch ein systemisches Thema sein, dass halt Kinderbetreuung flächendeckend ist, dass auch eine Stabilität in der Plätzevergabe da ist, dass du halt nicht erst 2 Wochen davor erfährst, okay, sie haben den Platz jetzt fix. Das höre ich von einigen Freundinnen, die dann alle plötzlich irgendwie nachrutschen, plötzlich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Also da muss halt schon
irgendwie... Schrebergarten.
Ja, genau.
Ja, und das ist was, wie es, um noch ein letztes Mal von meiner Seite auf diesen Artikel zu sprechen zu kommen, dass es dann tatsächlich für alle die Wahlmöglichkeiten gibt, von denen da gesprochen wird. Mhm. Weil, so wie du sagst, ist ein ganz geringer Anteil, die vielleicht sagen, ja, ich habe die Wahlmöglichkeit, aber wir vergessen nicht auf die keine Wahlmöglichkeiten haben, die alleinerziehend sind, die sich 24/7 jeden Tag einen Haxen ausreißen für 3 Voll. Kinder, für ein Kind auch schon, aber es Voll. Ist einfach anstrengend.
Du, und das Leben spielt einfach manchmal anders.
Voll.
Also da darf man, glaube ich, echt nicht von seiner Bubble ausschließen. Mein Vater, wie gesagt, ist verstorben, als er 45 war. Damit hätte man echt nicht so gerechnet. Es gibt Partnerschaften, die sich aus Gewaltthemen trennen müssen, weil es einfach zum Schutz ist der Frau und den Kindern. Also das sind Sachen, die man sich vorher so nicht aussucht. Aber ich glaube wirklich, dass Punkt 1 ist Partnerwahl. Ganz wichtig, dass man sich, bevor man Kinder hat, damit auseinandersetzt, wie die Zeit danach wird. Und wir haben ja auch in der letzten Folge gesprochen, dass wir verstehen, wenn sich Paare dagegen entscheiden. Es wäre natürlich schön, wenn man das so leben könnte und eben auch mehr Familienraum bekommen. Also bei mir ist es schon so auch ein bisschen der Antrieb, allein gesellschaftspolitisch ist es natürlich total schön, wenn es weiter viele Kinder gibt, weil irgendwann wird sich dieses ganze System nicht mehr erhalten. Jetzt komme ich vielleicht auf eine zu starke
Meta-Ebene. Bitte.
Nein,
das
aber,
ist mein Credo.
Nein, aber das ist halt auch irgendwie tragisch, wenn ich mir denke, wir sind alle so stolz auf das, was Österreich ausmacht, nämlich einen Sozialstaat zu haben, diese ganzen Möglichkeiten zu haben, eine Pension überhaupt zu haben, mein Gesundheitssystem zu haben. Aber das muss sich halt auch irgendwie rechnen. Also wenn dann plötzlich ein Wasserkopf von alten Leuten ein System in eine Schieflage bringt, weil einfach keine jungen Menschen mehr in den Modus reinwachsen, dass sie das auch mittragen, dann wird es schwierig.
Vielleicht das jetzt, um den Bogen zu schließen, weil darüber könnten wir stundenlang sprechen, was das alles bedeutet. Aber dann muss es halt auch mehr und vielleicht bessere Anreize geben, dass man sich dafür entscheidet, vielleicht Kinder zu bekommen. Weil es ist zwar wunderschön, aber in Wahrheit, das System unterstützt es nicht, obwohl das System das fordert.
Ja.
Also das ist so mein Fazit, nach 1,5 Jahren.
In dem das System, also ich glaube, das System muss sich so selber halten, dass es Familien unterstützt, weil sonst wird es Familien einfach so auch nicht mehr geben. Ich kenne ganz wenige Familien, die mehr als 3 Kinder haben. Ich kenne ganz wenige Familien, die...
Und 3 ist schon viel.
3 ist schon viel, die... Jungkinder bekommen. Ja, also das ist schon auch, es wird immer älter, es wird immer überlegter. Und es wird auch nicht leichter. Also du hast zwar dann vielleicht schon stabilere Karrieren, eine stabilere Rückkehr, aber trotzdem ist die Teilzeitsituation in manchen Karrieren einfach ein Cut. Und ich glaube, die Teilzeitfalle ist nämlich auch, um karrieretechnisch von der Frauenperspektive auszugehen, noch immer ein Knick. Also du willst halt diese dauernde Verfügbarkeit. Also der Job ist halt noch immer in Stunden gemessen. Der Gehalt wird noch immer in Stunden bemessen, außer dann in einer, ich würde mal sagen, in einer kreativen Bubble, wo du sagst, okay, du drehst halt den Film ab oder du schreibst das Drehbuch oder du schreibst bei einem Buch mit oder du
Die Arbeitsstunden baust ein Projekt und das Gehalt auf. Und zusätzlich die Leistung. Weil man Teilzeit kauft, die Leute glauben, oh, Teilzeit, nein, das schafft das alles nicht.
Ja,
der geben wir mal das nicht und nur wenige Aufgaben und Dings, das ist alles. Ja. Dabei haben wir schon so oft in den Folgen erwähnt, dass gerade Mütter, aber natürlich Eltern, die aus der Karenz kommen, mit so viel mehr Skills zurückkommen und so viel effizienter sind und in der Teilzeit weit mehr schaffen als viele in Vollzeit.
Ja, total.
Also ja, schauen wir mal, wann ich aufstocke. Ich habe halt viele Überstunden angehäuft, was natürlich auch schlecht ist für das Unternehmen.
Das stimmt. Also Teilzeit plus Überstunden ist eigentlich echt so das Worst Case von Arbeitgeberseite. Weil man muss ja auch ehrlich sagen, für Arbeitgeber ist ja zu viel Teilzeit auch fast nicht schaffbar. Deswegen sind es ja eher die staatlichen oder staatsnahen Betriebe, bei denen diese Situation besser funktioniert. Und ich habe jetzt eine kleine Umfrage in meinem Freundeskreis gemacht, welche Väter Karenzmodelle oder Teilzeit annehmen, und das ist meistens in staatsnahen Betrieben, in denen es halt irgendwie leichter geht, das Gehalt stabiler ist, das Aufstocken oder die flexiblen Stunden halt leichter sind. Und das liegt schon daran, dass natürlich ein gewinnorientiertes Unternehmen höhere Ausgaben hätte bei einer Teilzeitkraft. Darf man auch nicht vergessen. Und die staatsnahen Betriebe sind froh, dass sie die Personen erhalten können, weil da einfach echt ein Mangel mittlerweile herrscht. Und das macht es schon auch, ist einfach eine Verschiebung zugunsten halt anderer Faktoren.
Wie sich das entwickelt.
Spannend. Aber ich würde urgern so eine Umfrage machen, wo Teilzeitjobs wie entlohnt werden, wann Leute wieder aufstocken, wie sie aufstocken. Also da hätte ich gern mehr Datenmaterial, da gibt es wenig.
Ich fände es spannend, in 20 Jahren einmal zu schauen, was hat sich verändert, was hat sich bei denen getan, die in 20 Jahren vielleicht
entscheiden. Das machen wir dann bei unserem Podcast, den wir in der Pension machen.
Ja, genau.
Oh Gott, das klingt echt nah.
Nein, oh Gott, das klingt noch urweit weg.
Wenn ich denke, hat's bei mir immer, aber wenn ich dann so über 20 Jahre spreche, dann ist das schon spooky.
Ja, das ist fast genauso weit weg wie meine Matura.
Das ist schon krass.
Also bin ich endlich in der Mitte meines Lebens angekommen.
Ich habe mir letztens gedacht, da habe ich so einen Post gelesen mit die Millennials, glauben sie, also sie schauen aus wie 20, sie verhalten sich wie 80 und sind dann aber irgendwie Teenie-Moms, kennst du das? Und so fühle ich mich irgendwie gerade. Also
hast
irgendwie,
du das letztes Mal auch gesagt? Es kommt mir so bekannt vor.
Ui, wir sind im Déjà-vu.
Das habe ich regelmäßig.
Ja, aber dann bist du am richtigen Track, sagt man doch, oder?
Was, und täglich grüßt das Murmeltier?
Ja, so in die Richtung. So in die Richtung.
Ja, das war an unsere Gen Z-Hörer eine kleine Filmempfehlung.
Aber die nächsten Generationen werden es echt beeinflussen. Also wie sie Arbeit leben und wie sie auch Situationen annehmen. Ich glaube, die sind viel krasser in der Forderung, wie sie arbeiten wollen. Wir nehmen es noch so an, wie die Schablone halt irgendwie gelaufen ist, und die Gen Z, die machen sich einfach wieder.
Ja, bin ich ganz bei dir, aber wir shapen dann halt wieder auch die danach kommen. Also sind dann wieder unsere Kinder diejenigen, die dann das danach shapen und werden wahrscheinlich in 20 Jahren einen Podcast hören, wo zwei Frauen sitzen, die sich über das Thema unterhalten, die dann sagen, die nachher kommen, also die shapen es jetzt wirklich, und die haben dann wieder, das ist mein täglich größtes
Moment. Es ist never a clean cut.
Echt dort.
Ja. Nein, it is never a clean cut in history. Also es gibt nie diese eine Gratwanderung, wo sich irgendwie alles verändert, sondern es ist immer irgendwie so eine breiige Masse, die sich weiter handelt, und irgendwie kommt dann ein Shift. Deswegen machen wir mit bei unserer breiigen Masse, die hoffentlich positiven Impact in diese Entwicklung hat und Dinge aufzeigt. Und also der Artikel heißt ja Teilzeitfalle oder Rabenmutter. Und ich glaube, dass einfach die Entscheidung auch zwischen diesen zwei Extremen nicht unbedingt gegeben ist. Wir wurden ja beide Gott sei Dank noch nie Rabenmütter genannt und sind beide beruflich orientierte Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Oder es ist uns wichtig, einfach auch eine berufliche Identität zu haben. Aber was man sagen kann, so am Ende dieser Folge, und wir sind jetzt eh schon wieder fast bei einer Stunde, ist, dass es trotzdem immer noch eine Falle ist. Wir haben uns jetzt beide dafür entschieden, aus einem Pflichtbewusstsein, aus einer Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen wollen, eben in Elternteilzeit zu gehen, weil wir es auch einfach anders, glaube ich, nicht so möglich machen könnten. Es ist auch gut, dass unsere Arbeitgeber mitmachen, aber es ist trotzdem eine Falle in finanzieller Hinsicht, was unser Pensionsthema betrifft. Aber es ist auch eine Falle, in der man glaubt, dass es vielleicht nicht Vollzeit geht oder dass nicht mehr Projekte nebengehen. Und am Ende des Tages arbeiten wir eh beide Vollzeit. Also mit unseren Nebenprojekten sind wir auf jeden Fall über Vollzeit.
Nur, weil du das gesagt hast, also ich bin nicht in Elternteilzeit, weil das ja auch bestimmten Kriterien folgen muss. Und wir sind ein Unternehmen kleiner 20 Mitarbeiter, deswegen bin ich in einer ganz normalen Teilzeit. Also ich habe den Kündigungsschutz nicht.
Nur um das zu sagen, dass dieses Damoklesschwert auch noch drüber schwingt.
Ich wollte nur sagen, also so viele Wahlmöglichkeiten hatte ich nicht. Ja,
das verstehe ich, ja.
Also Teilzeit oder Vollzeit, oder halt irgendwas dazwischen. Also ich meine, ja gut, ich habe da auch ein sehr, sehr gutes Einvernehmen, das muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ob das immer geht. Bei uns war es halt möglich, weil von 0 auf 20 Stunden ist besser als nichts. Aber ja.
Es kommt nämlich auch noch dazu, weil im Grunde genommen könnte ja auch jeder Arbeitgeber sagen, Teilzeit ist nicht drinnen.
Ja.
Sie können auch einfach gehen, schau mit auf.
Ja, voll.
Also das sind natürlich auch manche Schicksale.
Ein bisschen reflektieren und ja, also mich stresst dieses finanzielle Thema wahnsinnig und es ist so total unangenehm. Ich mag mich eigentlich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, aber es ist von dem gesehen eine Teilzeitfalle, weil du weißt nie, was passiert und ob du abgesichert bist. Und gerade wenn man Kinder hat, dann ist halt nicht nur die eigene Person, sondern einige andere, die auch dran hängen. Deswegen sollte man sich echt gut überlegen, wie man das zumindest aus meiner Sicht mittelfristig.
Aber stresst dich der Gedanke, kein Geld zu haben oder stresst dich die Auseinandersetzung? Okay, das hätte mich jetzt nochmal interessiert. Weil ich glaube schon, dass das auch ein weibliches Thema ist, sage ich ganz offen, weil die meisten Fragen, und das sind ja eigentlich viele so Verhandlungsfragen oder einfach Karriereplanungsfragen, sind finanzieller Natur, wenn sie von Frauen kommen. So, wie verhandle ich den Gehalt, das Klassische, wann muss ich mein Gehalt indexieren, wie wächst der Gehalt an, wie kann ich mich stabiler aufstellen, wie kann ich Nebenerwerbsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Also es ist immer finanziell und es wird sehr wenig offen darüber gesprochen.
Ja, aber es ist ein Rollenthema.
Es ist ein totales Rollenthema.
Historisch gewachsenes Thema aus meiner Sicht.
Und ich glaube, es ist auch einfach ein Thema, dass man so ein bisschen erzogen wurde, über Geld spricht man allgemein nicht.
Ja.
Aber Männer haben es dann im beruflichen Kontext gelernt, dass es klug ist, sich auszutauschen.
Also ich bin schon sehr offen, was das betrifft. Ich habe nie irgendwie einen Hehl daraus gemacht, zu sagen, was ich verdiene. Das ist für mich so, weil es mir halt nicht wichtig ist.
Ja.
Und ich messe mich nicht am Gehalt.
Nein, ich messe mich auch nicht, aber ich habe immer überlegt, was ist branchenüblich, wie möchte ich einsteigen.
Das ist alles gewesen.
Ja, mir war's immer wichtig, einfach zu wissen, wie sind so die Vergleiche. Ich wollte mich auch nicht unterm Wert verkaufen, aber ich habe auch viel gelernt von männlichen Kollegen. Also ich hatte schon wirklich tolle Mentoren.
Aber das besprechen wir auch.
Freunde. Mentoren ist auch schon wieder eine
Anlage. Aber das müssen wir wirklich auf die nächste Folge verschieben, weil sonst.
Aber es ist trotzdem spannend. Also Teilzeitfalle ist trotzdem Finanzen.
Ja.
Noch immer. Und wir werden da, glaube ich, auch noch einiges in diese Richtung treiben, weil es ist schon viel auch verbunden mit, wie plant man seine Zukunft? Und wie plant man seine Zukunft schon, bevor man Kinder hat?
Und das hebt dir fürs nächste Mal.
out. Weil ich möchte schlafen gehen. Also, ihr Lieben. Hat wieder mal Spaß gemacht.
Ja.
Mir zumindest.
Ja, bis zum nächsten Mal und bringt euch gerne wie immer aktiv ein mit euren Themen. Teilzeitfalle, Rabenmutter oder sowieso zu Hause bleiben, keine Ahnung. Wir freuen uns immer über Input.
Bis dann.
Ciao.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues. Ha ha ha!